Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Das ist die Bezeichnung unserer heutigen Folge des Audiocast CC2. Schönen guten Tag allen, die zuhören, wünsche ich viel Spaß bei den Sendungen, die wir produziert haben bisher und vor allen Dingen bei der heutigen Sendung, beim Zuhören und beim Nachdenken darüber.
Donnerwetter. 270, habe nichts dagegen, habe auch nichts dafür. Das ist eigentlich so eine Zahl, die ohne große Bedeutung für mich ist. Aber ich begrüße auch alle, die uns zuhören und hoffe, dass sie bereit sind, unseren neuen Themen zuzuhören.
Ich muss Ihnen mal was erzählen. Wir haben sitzen hier zusammen und haben vorhin, als der Heinz Schmitz noch da war, auch mal so ein bisschen erzählt und so viel Vernünftiges, naja, manchmal kommt es schon heraus, aber manchmal kommt eben nicht viel Vernünftiges heraus.
Wieso?
Und ja, jetzt tu nicht so scheinheilig. Es geht um dich, Herr Kollege. Es geht nur um dich.
Wieso?
Weißt du noch, was du gesagt hast? Ich verstehe gar nicht, warum die Leute fürs Angeln Geld ausgeben. Im Internet kann man kostenlos fischen.
Ja, kann man doch auch.
Ja.
Oder man wird gefischt.
Jetzt überlegen Sie sich doch mal, so Sachen bekomme ich den ganzen Tag hier um die Ohren.
Ja, das sind Dinge, die könnte man eigentlich als Sammlung herausgeben.
Ja.
Bugs gesammelte Weisheiten.
Bugs gesammelte Weisheiten, ja.
Es ist doch so, dass du gefischt, sogar geht das ja, du verlierst sogar Geld beim Fischen mit BA.
Ja, und andere verdienen aber daran.
Ja.
Ja, die. Gut. Ja. Also, wir sollten vielleicht mal darüber sprechen, dass es neue Speicherkartentypen gibt. Und zwar Lexa hat eine SD-Speicherkarte auf den Markt gebracht, eine SDXC-Karte mit zurzeit maximal 128 Gigabyte bei einer Geschwindigkeit von 20 Megabyte pro Sekunde.
Ah, da bin ich stolz mit meinen SDHC-Karten, die ich habe. Die haben 4 Megabyte pro Sekunde.
Ja, also ist nochmal also der Faktor 5.
Ja. Mhm. Und ich kann mich noch entsinnen, als ich meine erste SD-Karte kaufte hier in Köln und hier bei einem, der hatte immer so Aktionen da, eine Stunde lang. Und ich habe eine SD-Karte gekauft für 50 Mark. Oder 50 Euro, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall, es war ein Schnäppchen hoch 3. Und wenn ich jetzt so sehe bei eBay, was diese Karten kosten, es ist unglaublich, wie die gerutscht sind.
Mhm.
Und ich hatte noch richtig einen Fitch gemacht mit dem Ding. Denn andere, die das gesehen haben, die sagten, boah, 50 Euro, da kosten die noch ungefähr 150 Euro.
Mhm. Ja, das war ganz schön.
Mit einem Gigabyte.
Ja, diese neuen SDXC-Karten in der Kapazität von 64 Gigabyte, die sollen 200 US-Dollar kosten. Aha. Und die 128 Gigabyte nur 330 US-Dollar. Also
ich meine, da sieht man ja, wie das wohl weitergehen wird. SD-Karte rein, nix Platte und nix. Das wird es dann wohl sein. Ne?
Würde den Heinz Schmitz freuen, ne? Die Wolke in der Hosentasche.
Genau. Obwohl die 20 Megabyte, was ist eigentlich so eine Festplatte? Was jubelt die denn darunter?
Hat man eben schon gesagt, ich weiß im Moment nicht mehr. Die Schnittstelle zur den Flash-Chips, da gibt es auch etwas Neues. Und zwar hat das Industriekonsortium ONFI eine Version 3.0 vorgestellt. Und die Spezifikation, das bedeutet, dass diese in der DDR2-Technik aufgebauten Chips bis zu 400 Megabyte pro Sekunde gelesen und beschrieben werden können. Das ist also nochmal Faktor 20 zu diesen SDXC oder mal 5, das ist Faktor 100 zu deinen SDHC-Speicherkarten. Mhm. Das ist schon der Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt.
Ja. Also die einzelnen Transistoren, die kannst du ja wirklich nicht mehr zählen, dann bei den 128 Gigabyte.
Na, man könnte sie sicherlich zählen, aber ich weiß, was du meinst. Das ist also
ja, Wahnsinn. Wenn ich so eine Lupe da nehme und so, das wäre eine langwierige Angelegenheit.
Ja.
Ist ja unglaublich, wie speicherfreundlich wir geworden sind.
Ja. Nur mal so am Rande, wir haben ja über das DE-Mail-Gesetz schon gesprochen und dass hier wieder mal etwas auf den Weg gebracht wird. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Unternehmen das milliardenfach nutzen werden. Jetzt am 18.03. ist dieses Gesetz durch den Bundesrat durchgewunken worden, trotz verschiedener Einsprüche und Vorlagen, dass man doch eine von Anfang zu Ende Verschlüsselung dadurch mit reinbringen sollte. Brandenburg hat sich da zum Beispiel sehr stark gemacht, aber die haben in der Länderkammer keine Mehrheit gefunden und es ist einfach so still und heimlich durchgewunken worden. Und ich muss
wie so vieles.
Ja, ich muss wieder sagen, es ist so schade, es ist so traurig, dass wir keine Repräsentanten in unserer Regierung haben, die wirklich Ahnung von der Thematik haben und die an der Stelle den Finger in die offene Wunde legen und sagen, nein, das geht nicht, wir können doch nicht eine DE-Mail, das steht ja nun für Deutschland, unverschlüsselt lassen. Ja, gut, sie wird zwar zwischendrin verschlüsselt, aber am Anfang und Ende nicht.
Warum eigentlich? Warum wird die eigentlich wieder zurückverschlüsselt? Die liegt beim Provider im Klartext vor. Ne?
Mhm.
Warum? Wer hat da Interesse dran?
Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht, ob nun unsere Regierung der Meinung ist, dass ihnen das Recht zusteht, dann dem Provider zu sagen, ich möchte das mal lesen und dass es deswegen nicht verschlüsselt ist. Aber ich weiß es nicht. Das sind nur Spekulationen oder Spinnereien, könnte man dazu sagen. Nur auch hier wieder eine Gelddruckmaschine. Denn die Telekom hatte ja irgendwo mal in der Pressemitteilung geschrieben, dass sie pro DE-Mail, also eine E-Mail, 51 Cent haben will.
Das ist immerhin 4 Cent billiger als ein Brief.
Na toll.
Elektronisch, kostet doch nichts.
Das Einzige, worauf man verzichtet hat, das ist diese Zustelloption, dass eine solche Mail, auch wenn du sie nicht gelesen hast, als zugestellt gilt. Erst dann, wenn du nachweislich diese heruntergeladen hast, dann gilt sie nach 3 Tagen als zugestellt. Wenn du sie aber niemals lädst, von deinem Postfach, von deinem Provider, gilt sie nicht als zugestellt. Und wenn du darauf verzichtest, dass du normale Briefpost bekommst, sondern erklärst, dass du nur so kommunizieren willst, dann gilt sie auch dann als zugestellt, wenn du sie nicht heruntergeladen hast.
Das ist ja toll.
Im anderen Fall muss die Behörde dir einen normalen Brief schreiben.
Und eine DE-Mail.
Ja, vorher die E-Mail und wenn du nicht reagierst, wenn du die nicht abholst, das können die dann abfragen, dann musst du dir einen Brief schreiben und der gilt dann nach 3 Tagen als zugestellt.
Mit
55 Cent.
Also ja. Nee, das gibt doch diese Briefe, wo der
ja, Zustellungsurkunde.
Ja, genau.
Hm. Ja, ja.
Ich habe jetzt wieder eine gekriegt über, ich würde es gar nicht sagen, über 70 Euro.
Die du zahlen musst.
Ja, ich war ein bisschen zu schnell mit meinem kleinen Auto.
70 Euro, ein bisschen zu schnell. Erstens gibt es einen Punkt. Und dann
24 zu schnell.
Das ist ein bisschen
nach bei dir. Abzug. Aber kannst du mal sehen, wie schnell das Ding ist, dieser Smart.
Boah.
Das ich habe es schriftlich.
Du hast es schriftlich.
Ja.
Das Klopfen, das war auf dem Tisch. Und ja. Unser Moped von der letzten Sendung ist auch wieder da.
Ja.
Wolken. Wir haben einen Wolkenspezialisten, das ist nicht unser Wetterheinz, sondern das ist derjenige, der immer über die Wolke spricht, über Sicherheit in der Wolke, über Geschwindigkeit in der Wolke, über Flexibilität der Wolke und jetzt geht es um die Verschlüsselung in der Wolke.
Ja, aber das war schon ganz früh, da hat noch keiner von der Wolke gesprochen, da kam der ja immer schon an mit wolkigen Bemerkungen.
Sachen und ja. Virtualisierung. Ich meine, wir sind ja froh, dass jetzt die Wetterlage etwas besser ist, dass wir nicht mehr so viel Wolken haben. In der Rechnerei ist es etwas anders. Da sind wir ganz froh, dass wir die haben. Denn es sind doch eine weite Anwendungspalette, die wir haben. Wir kennen also Private Clouds, also private Wolken, die im eigenen Rechenzentrum laufen, wo man also Server und Rechner virtualisiert, die nur im Rechenzentrum sind, haben wir schon oft erzählt. Es gibt diese sogenannten Public Clouds, also öffentliche Wolken, das ist sowas wie die Dienste von Amazon oder Microsoft oder Google, wer immer das anbietet, wo man also Rechenleistung oder Speicherkapazität mieten kann über die. Und es gibt die Virtual Private Cloud, das ist an sich etwas ganz Interessantes. Die läuft sowohl im Rechenzentrum als auch draußen, als Hybrid.
Was heißt sowohl als auch? Ein Teil der Wolke ist innerhalb und ein Teil außerhalb.
Also alles das, was ich normalerweise im normalen Regelbetrieb habe, habe ich drinnen. Wenn ich Kapazitäten zusätzlich brauche, gehe ich damit nach außen.
Okay.
Jetzt haben wir aber gesehen in
also den letzten... Also gekoppelte Wolken.
Ja, Hybrid sagt man auch.
Aha, gut.
Jetzt hat natürlich in letzter Zeit... man gesehen, dass das gar nicht alles gar nicht so einfach ist, denn wir müssen schon wieder WikiLeaks zitieren, da hat Amazon sich ja so blamiert, indem sie einfach abgeschaltet haben.
Blamiert? Die haben Selbstjustiz geübt.
Also, die sind auch massiv gedrängt worden.
Ja. Ja. Ja, das haben die nicht von Haus aus gemacht.
Da hat der amerikanische Esel gewehrt und die sind weggelaufen.
Ja, aber ganz schön mit Karacho. Ja.
Mit hängenden Ohren.
Was ist da passiert im Prinzip? Die Daten lagen außerhalb. Die waren also nicht im direkten Zugriff der Betreiber, also von WikiLeaks in dem Falle. Und der Provider hat gesagt, nö, ich will nicht mehr, einen Schalter umgelegt, damit war vorbei. Damit kam man an seine Daten nicht mehr ran. Das kann passieren. Das andere, das heißt also, man muss, wenn man Auslager zählt, dass man irgendwo eine gesicherte Kopie irgendwo liegen hat und wenn es nur auf Bändern ist, dass man wieder an seine Daten ran kann.
Ist aber albern, oder? Ich hole mir meine Leistung, die mir fehlt, von außerhalb, muss aber dafür sorgen, dass das, was ich außerhalb hinlege und benutze, dass ich das intern dennoch habe, da kann ich es ja gleich intern aufbauen.
Aber wenn du zu den großen Providern gehst, weißt du ja nicht mal, wo deine Daten liegen.
Das müssen die mir auch nicht sagen, oder doch?
Das hängt von den Verträgen ab, die man mit dem Provider hat. Wenn er einfach nur sagt, wir hosten dir das, dann hostet er das eben. Wenn er sagt, wir hosten das in unseren Rechenzentren, dann muss er fragen, wo sind die denn? Stehen die nur in Deutschland, stehen die in Europa, stehen die in den USA?
Denn was gilt denn nachher bei Streitigkeiten für ein Recht? Ein Recht des Landes, wo das physikalisch liegt?
Ein Vertragsrecht, dein Vertragsrecht gilt.
Mein Vertragsrecht, mein deutsches?
Wenn du in Deutschland den Vertrag geschlossen hast, ja natürlich. Du hast ja mit deinem Provider einen Vertrag.
Wenn der Server in Kasachstan steht?
Dann hast du ein Problem, dass du zwar einen rechtmäßigen Vertrag mit deinem Provider hast, allerdings deine Daten sind physikalisch irgendwo anders. Und wenn jetzt die Rechtsprechung in dem Land vorsieht, dass die offiziellen Organe darauf zugreifen dürfen, dann können die natürlich auf deine Daten zugreifen. Und hier sind wir beim Kern des Problems, deswegen erzählen wir das Ganze hier. Was mache ich jetzt mit sowas? Ich habe also personenbezogene Daten, habe geheime Daten, die möchte ich trotzdem in die Wolke legen. Da gibt es an sich nur eins, verschlüsseln. Sagen die Provider, klar, machen wir für dich. Was ist aber jetzt, wenn der Provider die Daten zum Beispiel in den USA oder Kasachstan legt und die öffentliche Hand geht drauf und sagt, ja, jetzt gib mir mal den Schlüssel her, wir wollen die Daten sehen. Also ist man da denn schon wieder bedulde, dass man die nicht wirklich verschlüsselt hat, dass sie zwar für allgemeinerlich, aber Kontrollorgane können ran. Deswegen sagen viele, man soll selber die Daten nur verschlüsselt in die Wolke geben, selber nochmal verschlüsseln. Das heißt, wenn der Provider sagt, ich mache das für dich, trotzdem die Daten erst verschlüsseln, dann in die Wolke geben, dann beim Rein- und Rauslesen die wieder entschlüsseln. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ja so eine kleine Festplatte, die kennt ihr ja auch, die ich immer mitschleppe, wo meine ganzen Daten drauf sind, weil ich ja immer unterwegs bin. Bin in der Firma, bin zu Hause, bin wie in Bachtal, überall möchte ich gerne die gleichen Datenbestände haben.
Das ist deine Hosentaschenwolke.
Das ist meine Hosentaschenwolke. Gut. Das ist eine Hardwarewolke. Ja. Die Platte ist Hardware verschlüsselt. An die Daten kommt man nur ran über ein Passwort. Das
steht wahrscheinlich da als kleiner.
Das steht als Aufkleber drauf, damit ich es nicht vergesse. Wenn ich jetzt die Platte verlieren sollte, wäre es zwar ärgerlich, okay, es gibt Sicherungskopien davon, wo keiner drankommt, aber das wäre ärgerlich, aber an die Daten kommt keiner ran. Die kann man auch auseinandernehmen, da kann man die Platte irgendwo anders einstecken, da steht eben nur Datenmüll drauf. Nicht mal die Formatierung der Platte kann ein normales Programm erkennen, weil die ein eigenes Format haben. Das ist also meine Form der Verschlüsselung. Und genauso ein Programmchen kann man dazwischen schalten, wenn man Daten in die Wolke reingibt. Ein bisschen problematisch wird es natürlich, wenn man auch Programme, also Rechenleistung anbietet. Wenn ich also draußen einen Server habe, in dem Programme laufen. Die Programme müssen ja irgendwie laufen. Und ich müsste natürlich denn den Verschlüsselungsalgorithmus auch in diesen externen Server einbauen. Da gibt es dann Vorschläge, dass auch Dienstleister sowas oder selber kann man das machen, dass das Programm, das extern läuft, jedes Mal nach Hause telefonieren muss, kriegt dort einen neuen Key, also ein Einmal-Key, kann mit dem auf die Daten zugreifen und beim nächsten Zugriff ist er dann schon wieder uninteressant. Ich kann also meine Rechenleistung trotzdem draußen lassen, die Programme laufen extern, aber ich habe meine Daten trotzdem extern verschlüsselt, sodass keiner dran kann. Okay, wenn einer den Datenstrom abhört, dann habe ich natürlich ein Problem.
Bisschen kompliziert, wa? Oder?
Es kommt an, was dir deine Daten wert sind. Ja. Wenn du da Entwicklungsunterlagen liegen hast, die mehrere Milliarden Dollar wert sind, dann macht so ein bisschen Verschlüsselung nichts mehr, ja, nicht mehr viel aus.
Nicht, wenn es Milliarden wert ist, dann gehe ich auch nicht in die Wolke.
Wenn du ein großes FE durchrechnen willst, ein großes Finite-Elemente-Programm durchrechnen willst, das bei dir zu Hause im Rechenzentrum 3 Jahre dauern würde, mietest dir eben dann in der Wolke ganz viel Rechenkapazität für kurze Zeit und bist in 2-3 Tagen damit durch. Aber trotzdem soll keiner deine Daten haben. Also gibt es sinnvolle Anwendungen für.
Oder kann man denn mit die verschlüsselten Daten berechnen? Die müssen doch dafür wieder entschlüsselt werden.
Ja, deswegen fragt das Programm ja einen Private Key an, entschlüsselt die Daten und rechnet damit und speichert die wieder weg, ist aber dann
aber
wieder
in dem Moment kann das der Provider wieder ran.
Und, ja, aber nur, nur während des Rechenprozesses. Ja. Es gibt Probleme dabei, theoretische Probleme dabei. Und zwar ist das, wenn einer diesen Hypervisor, der darunter liegt, also diese Infrastruktur, wenn er die angreifen könnte. Ist allerdings bis jetzt noch nicht bekannt geworden, dass einer von den großen Hypervisoren, die draußen sind, also das ist Microsoft, das ist Citrix, das ist VMware, dass der kompromittiert worden sind. Ist bis jetzt noch nichts bekannt. Wenn das irgendwann mal passieren sollte, dann hilft auch diese ganze Verschlüsselung nichts.
Wir werden auch nichts erzählen davon.
Also ich bin der Meinung, dass das irgendwo Augenwischerei ist. Denn wenn ich meine Daten verschlüsselt in die Wolke gebe, um sie berechnen zu lassen, dein Beispiel finite Elemente, dann müssen die vorher entschlüsselt werden. Sie liegen also im Klartext vor. Viel schlimmer ist aber, dass der Schlüssel ja auch dann bei dem Provider vorliegen muss. Und wenn dann irgend so ein Schurkenstaat kommt, ich habe mal gehört, es gibt auf dieser Welt den einen oder anderen, dann sagt er, hör mal, du hast doch den Schlüsselprovider, du entschlüsselst doch, bevor du berechnest. Und jetzt will ich mal gucken, was kann man da noch alles mitmachen? Nein,
der Provider braucht den Schlüssel nicht. Den kann ich selber bewahren. Indem ich in meiner eigenen Infrastruktur habe ich die Schlüsselverwaltung.
Und wie schließt
Und der externe Rechner fragt einmal für einen Zugriff im Prinzip den Schlüssel ab.
Und dann hat er.
Holt sich den Datensatz und dann ist der Schlüssel aber schon wieder ungültig. Mhm. Also nur für den Rechenprozess werden die Daten geholt. In dem Moment sind die natürlich in der Maschine drin. Da könnte ich den laufenden Prozess abfragen. Aber sobald die wieder auf dem Datenspeicher sind, sind sie wieder verschlüsselt und können nur mit einem neu angeforderten Key wieder entschlüsselt werden. Okay, man kann den Key zwischendurch abfangen und sowas, ja. 100%ige Sicherheit gibt es nicht, aber bevor man irgendwelche Personaldaten oder Entwicklungsdaten und sowas einfach nur so in die Wolke legt, sollte man sich sehr genau überlegen, ob so ein Key-Management und eine Verschlüsselung nicht sinnvoller wäre, um wenigstens einen sicheren, guten Schutz zu haben für seine empfindlichen Daten.
Ganz die einfache Wolke wird fast zu einem Unwetter. Ist so ein Eindruck.
Ja, und man muss also wirklich ganz, ganz fest darüber nachdenken, ob man das will.
Wenn man so ein bisschen in der wissenschaftlichen Literatur blättert, dann kommt man von einem Thema, das heißt vielleicht Bionik, und dann trifft man auf ein anderes Thema, das nennt man dann Bioinformatik. Und dann versucht man da eine Verbindung herzustellen, kann das alles aber nicht so besonders gut machen. Bioinformatik, da habe ich jetzt jemanden auf der anderen Seite des Telefons, der kann uns genau erzählen, denn er ist in einem Institut beschäftigt, das ist 10 Jahre Bioinformatik heißt es, und es ist in Saarbrücken. Herr Professor Lengauer, Bioinformatik ist, glaube ich, keine Bionik.
Nein. Bionik und Bioinformatik sind 2 unterschiedliche Dinge. Was sie gemeinsam haben, ist, dass sie Technik und Biologie zusammenbringen. Aber während in der Bionik versucht wird, in heutigen technischen Anwendungen Prinzipien, denen die Natur folgt, einzubringen und mit Vorteil umzusetzen, läuft die Bioinformatik andersrum. Die Bioinformatik setzt Informationstechnik heutiger Prägung ein, um die Biologie weiterzubringen.
Was wollen Sie denn da weiterbringen, der Biologie? Das ist ja nun auch ein abgeschlossenes Gebiet, würde ich sagen.
Ja, das kommt drauf an, wie man es sieht. Also Biologie ist tatsächlich ein sehr, sehr umfangreiches Gebiet. Manche würden sagen, ich tendiere dazu zu gehören, dass es die komplexesten Strukturen, die wir im Universum finden, nicht die größten, aber die komplexesten, behandelt. Und es ist eine unglaublich vielfältige Disziplin, die naturwissenschaftliche Aspekte hat, Physik und Chemie, Alles, was lebt, lebt auf der Basis von Molekülen, die interagieren miteinander. Das sind physikalische und chemische Grundsätze. Aber auf der anderen Seite sind auch hochkomplexe Dinge entstanden, evolutiv in der Biologie, sodass Biologie auch eine Art Geschichtswissenschaft ist. In der Tat lernen wir über die Biologie heute noch in gewissem Maße mehr, indem wir uns angucken, wo biologische Strukturen herkommen, wie sie entstanden sind, als wenn wir analysieren, wie sie auf physikalisch-chemischen Prinzipien basieren. Das liegt daran, dass diese Strukturen so komplex sind, dass uns der physikalisch-chemische Zugang noch verschlossen ist. Dieses molekulare Geschehen vollständig naturwissenschaftlich zu durchdringen, ist uns nicht möglich. Allerdings zu fragen, wie ein solches Molekül entstanden ist, welche evolutionären Drücke, welche Selektionsdrücke gewirkt haben, um genau dieses Molekül zu bauen oder entstehen zu lassen, zu entwickeln, das ist ein Zugang, den wir in der Bioinformatik mit Rechnermitteln sehr breitflächig verfolgen.
Wie weit verstehen Sie denn die Evolution jetzt? Ist das schon alles klar? Oder?
Nein, natürlich ist es nicht klar. Die Kräfte der Evolution sind auch noch ein großes Rätsel. Die Evolution, würde ich auch mal sagen, ist wahrscheinlich der komplexeste Prozess, den man sich vorstellen kann im Universum. Sie wird ja getrieben durch zwei Akteure. Der eine ist ein Prozess, der Variation hervorbringt, der also ständig die Genome, die molekularen Grundlagen von Organismen verändert, durch Mutation, aber auch durch Rekombination. Die sexuelle Vermehrung ist ja spezifisch ein Mittel der Natur, um Variation einzubringen. Ja.
Wie kam denn die Evolution eigentlich auf die Idee, dem Wasser eine besondere Anomalität zu geben? Also, dass es bei plus 4 Grad am schwersten ist und dadurch auch nach unten sinkt, dass die Seen dann nicht von unten nach oben durchfrieren können und gefroren bleiben, sondern ohne diese Anomalität würde unsere Welt gar nicht existieren. Wie findet die Evolution so etwas?
Also, ich muss sagen, ich bin nicht genug Physiker oder Chemiker, um jetzt auf diese Anomalie des Wassers einzugehen. Die Evolution findet das auch nicht. Die Evolution operiert mit dem Material, das ihr zur Verfügung steht. Und das war als Lösungsmittel auf der entstehenden Erde, glücklicherweise muss man sagen, Wasser. Das Wasser hat eine Polarität, die der wesentliche Aspekt, chemische Aspekt des Lösungsmittels in unserem Lebenskreis ist. Und die Evolution operiert dann durch eben diese Variation, wie ich gesagt habe, und durch die Selektion, die dann auswählt, was bessere Chancen hat zu überleben. Und diese beiden Partner, Variation und Selektion, die reichen sich die Hand in der Evolution. Und während wir die Variation durchaus modellieren können, das ist ein vergleichsweise einfacher Prozess, ist die Selektion aber ganz, ganz schwer zu modellieren. Denn letztlich findet die Selektion durch die gesamte Umgebung statt, durch das gesamte Umfeld. Und das ist in vielen Fällen einfach schlecht zu komprimieren und auf einzelne Faktoren zu beschränken.
Der Bioinformatiker, der bei Ihnen studiert und da eine akademische Laufbahn durchläuft, was kann der nachher tun in seinem beruflichen Leben?
Also ein Bioinformatiker, der bei uns graduiert, hat eigentlich ein ziemlich breites Spektrum von Möglichkeiten. Das liegt daran, dass wir unseren Studenten ja zum einen die Technikwissenschaften beibringen und auch die mathematische Grundlage. Also sie lernen Software Engineering, sie lernen Programmierung, sie lernen die Mathematik, die Algorithmik, die Statistik, die diesen Methoden zugrunde liegt. Und zugleich lernen sie aber auch die biologischen Prinzipien. Sie gehen in Labore rein, sie führen biologische Experimente durch. Sie lernen die Art und Weise, wie die Natur Dinge aufbaut, die grundsätzlich anders ist als die, wie sie der Mensch aufbaut. Und deswegen haben die Leute doch ein sehr, sehr breites Verständnis, sowohl von der technischen als auch von der belebten Welt und können sich dann auch entsprechend orientieren. Also viele Leute bleiben in der Wissenschaft, von unseren Abgängern. Das liegt daran natürlich, dass die Wissenschaft sich dynamisch entwickelt und wächst und dass da Personal gebraucht wird. Auch in der Industrie werden diese Leute gebraucht, aber es gibt durchaus auch Leute, eine Minderheit zwar, aber solche Leute gibt es. Das ist möglich, die dann die biologische Seite verlassen, vielleicht eher in die Biotechnologie gehen. Es gibt sogar Leute, die ins Finanzwesen gehen und die dann mit dem Wissen, was sie darüber gelernt haben, wie man Strukturen analysiert, die heterogen sind, chaotische Elemente haben, wie man mit denen umgeht, rechnerisch.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Pharmazie auch Bioinformatiker braucht.
Ja, die Pharmazie ist natürlich ein wesentlicher Aspekt. Sowohl in dem Bereich, dass man versucht, die genomische Grundlage von Krankheiten und entsprechenden Wirkstoffbehandlungen dieser Krankheiten zu verstehen, als auch dann natürlich konkret Wirkstoffe zu entwickeln, auf einem immer klareren Verständnis dessen, was auf molekularer Ebene bei einer Krankheit passiert und wie man dem entgegenwirken kann.
Wenn man das Phänomen AIDS zum Beispiel betrachtet, das ist wahrscheinlich auch eine Aufgabe für einen Bioinformatiker,
ja,
da also vieles zu suchen, oder H1N1, oder wie das hieß, dieses
H1N1-Influenza,
ja. Ja, die Influenza, das sind alles so Teile, die von den Bioinformatikern bearbeitet werden.
Richtig, richtig. Also bei AIDS, wir arbeiten ja selbst im Bereich AIDS und haben da ein relativ zukunftsweisendes Projekt, meine ich. Bei AIDS gibt es mehrere Möglichkeiten anzugreifen. Also auf der einen Seite will man natürlich verstehen, wie das Virus und die Wirtszelle, die menschliche Zelle, die von dem Virus befallen wird, interagieren. Die Zelle muss nämlich sozusagen mitmachen. Der Lebenslauf des Virus ist ein Tanz der Zelle mit dem Virus. Die Zelle wehrt sich nicht dagegen, sondern die Evolution hat ja beide, das Virus und die Zelle, gemeinsam geformt. Und deswegen kommt es da zu einer eigenartigen Kooperation. Und das ist alles auch noch nicht hundertprozentig verstanden. Man weiß zwar natürlich schon sehr viel über das HI-Virus.
Wird man das denn in den Griff kriegen?
Sagen wir mal so, man wird große Fortschritte machen bei dem Verständnis dessen, was dort passiert. Da ist auch das Schlagwort Systembiologie wichtig, mit dem man in der Lage ist, durch die neuen Technologien, biologischen Technologien, jetzt breitflächig das molekulare Geschehen in einem solchen zellulären Prozess wie dem Infektionsprozess zu messen und dann mit Computern auszuwerten. Das bedeutet aber nicht, dass wir HIV besiegen werden oder HIV von der Oberfläche dieser Erde tilgen werden. Da bin ich eher sehr pessimistisch, denn das Virus ist ausgesprochen findig und erfolgreich.
So, jetzt 10 Jahre Bioinformatik in Saarbrücken. Wird das gefeiert, oder?
Ja, das wird gefeiert. Wir haben einen Tag, an dem wir dieses Ereignis observieren. Das ist übermorgen, der nächste Mittwoch, der 23. März. Und dort wird es einen Tag von Vorträgen geben, in dem am Morgen unsere Jungwissenschaftler, das Zentrum hat nämlich 5 Jungwissenschaftlergruppen, über ihre Forschung vortragen werden, nach einer Eröffnungszeremonie mit einigen Willkommensadressen und einem Festvortrag, den ich halten werde. Und am Nachmittag kommen weltberühmte Informatiker und Bioinformatiker, um uns ihre Sicht auf die Forschung zu geben.
Sehr schön. So, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrem Festakt.
Dankeschön.
Ein interessantes Interview. Ich habe die meiste Zeit zugehört. Aber ich muss sagen, Bioinformatik ist ein Thema, da werden wir sicherlich noch mehr davon hören.
Ja, das ist auch ein ziemlich wichtiges Thema, weil das sich ja auch mit vielen Dingen beschäftigt, die wir nicht mit dem Rechner lösen können. Nur mit dem Rechner lösen können.
Wir kommen zum Ende.
Ja, und zwar
nicht zu unserem, sondern zu dem unserer Sendung.
Zu unserem biologischen Ende.
Noch nicht.
Noch nicht, ja. Ein Blick in den Shop bringt, ja, ich müsste wieder was dichten.
Beiden Freude.
Sowohl das wäre top.
Ein Blick in den Shop,
das wäre top.
Ja, ich denke, es geht rasant auf Ostern zu und da gibt es bestimmte Ostereier. Also geschätzte Damen, die ihr da seid und euren Männern da eine Freude machen wollt zu Ostern, guckt mal in den Shop rein, da gibt es bestimmt irgendwas. Und wenn es so ein Käppi ist, wenn die Sonne Ostern scheint und brezelt auf die Birne, dann muss man doch ein Käppi haben. Und das Teehemd auch. Das
und
ist doch ganz klar.
Daumen nach oben.
Und immer einen Fit übrig behalten.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp und Manfred Kläuber. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2011.